Ja, ich wünsche allen einen guten Sonntagmorgen. Mir geht es schon wieder besser als letzten Sonntag. Ich hoffe, allen anderen auch. Fortschritte sind gut. Ja, womit kann ich beginnen? Natürlich, die Olympiade wirft überall ihr Licht hin. Ich weiß nicht, wer die Eröffnungsfeier am Freitagabend hat sehen können. Ich konnte es nicht sehen, habe mir aber sagen lassen, was da so im Einzelnen geschehen ist. Vor allem ist mir eine Zahl zu Ohren gekommen, die hat mich in Erstaunen versetzt, nämlich die Zahl, wie viele Nationen denn da in das Stadion rund einmarschiert sind. Es waren 202. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gewusst, dass es so viele Länder überhaupt gibt. Ich meine, auf meinem Globus seien es nicht so viele, aber wer weiß. Also und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele denn fehlen noch, damit wirklich jedes Land vertreten gewesen wäre. Aber ich stelle mir das doch vor, also es ist eine großartige Sache ist, wenn 202 verschiedene Nationen da zusammenkommen und jetzt so in dem olympischen Dorf, also das muss eine tolle Sache sein. Auf der anderen Seite nochmal das in Blick genommen, wenn da jetzt nun wirklich Nationen oder Völker dabei oder nicht dabei sind, wie traurig muss das sein, ja? Das dann zu wissen, da sind 202 Nationen zusammen. Das ist eine großartige Sache. Und dann die eigene Nation, das eigene Volk, das eigene Land ist nicht vertreten. Das muss sehr traurig machen, ein merkwürdiges Gefühl sein. Und so ein Stück weit haben wir das heute auch in unserem Predigttext. Da ist eine Nation, wird da beschrieben, von der redet Paulus. Und die gehört eigentlich dazu. Das ist sowas wie Griechenland, die Gastgebernation. Und man stellt sich das vor jetzt. Alle werden einmarschiert ins Stadion. Und am Schluss kommt nichts mehr. Da kommt nicht die Gastgebernation, sondern dann ist bei Z wirklich Schluss. Und Gastgeberland Griechenland wäre vergessen gegangen. Und darum geht's hier heute. Paulus schreibt das an die Gemeinde in Rom. Römerbrief, Kapitel 9. Ich lese vielleicht nur mal den Anfang des Kapitels. Da sind schon die entscheidenden Sätze gesagt. Paulus schreibt, Christus ist mein Zeuge. Und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich euch versichere, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Nur mal so weit. Das ist doch traurig, oder? Das muss doch für Paulus entsetzlich sein, dass er als der Missionar im Mittelmeerraum eine Nation nach der anderen, ein Volk nach dem anderen aufsucht und Menschen aus diesen Völkern sammelt für Jesus Christus. Und wir haben ja in der Offenbarung, gibt es dieses wunderbare Bild, wo sich dann Menschen aus allen Nationen, Völkern, Sprachen versammeln vor Gottes Thron. Und er sieht, das wächst und wächst. Und da kommt ein Aufbruch, Durchbrüche. Und nur in Israel, da ist kein Aufbruch, kein Durchbruch zu sehen. Das muss doch schmerzen, ja. Das ist so, so stelle ich mir das vor. Wenn von allen anderen, ja, Nationen jetzt bei der Olympiade sind Teilnehmer dabei, aber von der eigenen nicht. Und dann sagt das Paulus so und kann er sagen, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz. Hier öffnet Paulus sein Herz. Ja, der redet nicht in Zahlen. Der sagt einfach, ich zeige euch mein Herz. Und das empfinde ich, diese Trauer und diesen Schmerz empfinde ich, wenn ich an Israel denke. Und dann überlegt er sozusagen, was könnte denn nun passieren, was könnte ich denn an meiner Stelle tun, damit sich das Blatt wenden könnte. Und dann sagt er, käme es meinen Brüdern, meinem eigenen Volk zugute, dann würde ich es auf mich nehmen, verflucht. Und von Christus getrennt zu sein, das ist eine große Bereitschaft und ein großes, ja, nicht nur Zeichen, das ist eine fast unfassbare Liebe, die Paulus da beschreibt. Ich denke, vielleicht kommen wir da ein Stück weit heran, wenn man so an Eltern-Kind-Situation denkt, ja, und das Kind ist vielleicht krank oder sonst etwas durch ein Unglück betroffen. Und dass man dann schon mal, das kenne ich auch so aus eigener Erfahrung, dass man dann denkt, Mensch, hätte doch mich treffen sollen. Ich hätte das besser weggesteckt. Und jetzt das eigene Kind so leiden zu sehen. Ich weiß, unsere älteste Tamara war einmal an einer merkwürdigen Krankheit erkrankt. Sie musste dann ins Krankenhaus gebracht werden, eine Menge Bluttests. Und die Ärzte konnten nicht die Ursache finden, wussten nicht, welcher Erreger das nun ist. Und die Medikamente, die sie gaben, die nutzten nichts. Und das war schrecklich, ja. Als Eltern ist man Tag für Tag ins Krankenhaus. Hinten raus haben wir sogar mit übernachtet im Krankenhaus. Und du hast irgendwo nur gesehen, da tut sich nichts. Und das Kind wird mit jedem Tag schwächer, das Fieber steigt. Und du hast gedacht, Mensch, warum das Kind? Ja, und dann empfindest du das und wünschtest irgendwie, man könnte da für das Kind etwas tun. Das ist so ein Stück weit, wo ich das nachempfinden versuche, was Paulus hier für Israel empfindet. Dass er sagen kann, ich würde das auf mich nehmen, verflucht zu sein und von Christus getrennt zu sein, damit das anderen zugute kommt. Also das ist eine Art und Weise, die es mir, also wie gesagt, im Blick auf meine Kinder, auch auf meine Frau kann ich mir das noch vorstellen, solch einen Satz zu sagen, aber für die Gemeinde, da muss ich mich selber auch fragen, wäre ich bereit für die Gemeinde, ja für die Gemeinde, das sind ja noch die Freunde, wäre ich bereit für die, die noch nicht zur Gemeinde gehören, diesen Einsatz zu zeigen, mein Leben einzusetzen. Ja, Jesus hat das gesagt, vielleicht kennen wir das, Johannes 15, Vers 13, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ja, das hat Jesus gesagt, das hat Jesus getan. Paulus ist sozusagen auf dem Weg dahin. Aber ich, wäre ich bereit für die Leute, die noch nicht hier sind heute Morgen, für die, die nicht dazugehören, mein Leben einzusetzen, mein Leben zu opfern. Wir merken schon, um diesen Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist und Paulus gegangen ist, da braucht es etwas. Da braucht es nämlich in irgendeiner Form diese Verbundenheit mit den Menschen, die man da im Blick hat. In irgendeiner Weise muss ich verbunden sein. Je näher und je tiefer ich verbunden bin mit einer bestimmten Person, desto eher bin ich ja bereit, auch mich für diese Person einzusetzen und zu opfern. Das ist eine Frage, ja, wie geschieht das? Oder zunächst einmal, ist das überhaupt mein Wunsch? Könnte ich das so beten und sagen, okay, Herr, mache mich bereit, für die Menschen mein Leben einzusetzen, die dich noch nicht kennen? Mit allem, was da auch emotional mit verbunden ist. Ich meine, ich komme gleich auf die nächste Frage. Das ist eigentlich für mich heute Morgen so ein Stück weit eine ganz entscheidende Frage. Also wir haben ja, ich weiß nicht, also wir sage ich jetzt mal, weil ich schon mich so dazu rechne, hier in Obertshausen das Jahr der Gemeinschaft ausgerufen. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Irgendjemand, der Kirchenvorstand. Kann man notfalls drauf zeigen und sagen, der war's. Das Jahr der Gemeinschaft ausgerufen, ja. Und dann gab es noch irgendjemand, weiß nicht genau, wer das dann verbrochen hat, zu sagen, wir wollen uns den Liebe-Lern-Prozess stellen. Ja, das ist ja das Thema. Und ich denke und hoffe auch, dass wir in allem, was wir tun, immer wieder auf diese Thematik zu sprechen kommen. Das ist ja unser Jahresthema. Und ich glaube schon, das ist mein Eindruck nach den 2 Monaten, wo ich jetzt in dieser Gemeinde bin, dass das gar nicht mal einen Kirchenvorstand oder einzelne Personen sich ausgesucht haben, dieses Thema. Ich bin überzeugt davon, dass das Thema ist, das Gott uns stellt. dieses Thema Ja der Gemeinschaft und diesen Liebe-Lernprozess. Ich weiß nicht, ob alle schon mit diesen Schlagworten etwas anfangen können. Danach haben wir ja immer noch Zeit, miteinander bei Kaffee uns auszutauschen. Da kann man dann gerne mal rundfragen, was ist das eigentlich, Ja der Gemeinschaft, was ist das, ein Liebe-Lernprozess? Aber hier kommen wir an einen Punkt, ja. Ein Punkt auch bei diesem Text und auch bei der Schriftlesung von vorhin haben wir das auch schon gehört. Nämlich die Frage, wie emotional darf denn eigentlich eine Gemeinde sein? Wie leidenschaftlich darf denn eigentlich eine Gemeinde sein? Wie weit darf sich das denn überhaupt auswirken? Ich meine, ich sehe jetzt alle hier so ganz brav und ordentlich vor mir sitzen. Das ist ja okay so. Ich denke, es würde jetzt viel Unruhe verursachen, wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen diesen Einmarsch der Nationen nachempfinden würden oder jubeln würden, wie da im Athener Stadion gejubelt worden ist. Aber doch die Frage, wie emotional darf denn eigentlich so eine Gemeinde sein? Und dann Lukas 19, ja, da wird uns von Jesus erzählt. Das ist ein ganz interessanter Abschnitt, weil das ist einer dieser Abschnitte, wo wir etwas über Jesu Gefühlsleben erfahren. Ja, vielleicht ist das für manche schon eine Überraschung überhaupt, dass Jesus ein Gefühlsleben hatte. Der hatte ein Gefühlsleben. Und zwar entdecken wir da jetzt auch eine Seite vielleicht, die uns dann auch wieder ganz neu irgendwie erscheint. Ja, das war jetzt nicht nur, dass wir sagen, ach ja, das ist der liebe Herr Jesus und der süße Herr Jesus, sondern es ist einer, der eine Seite zeigt, die uns vielleicht gar nicht so fremd ist. Ja, da wird ja als erstes berichtet, Jesus mit Blick auf Jerusalem, auf diese Stadt, die ja sozusagen als Bild auch steht für dieses Volk Israel, das auch Paulus so bewegt. Und dann sieht er auf diese Stadt Jerusalem und dann weint er. Dann weint er. Ja, das ist also die Frage nochmal, wie emotional darf eine Gemeinde sein? Dann weint er, weil er ist so ergriffen von diesem Volk Israel, so ergriffen von dieser Stadt. Er nimmt sich das so sehr zu Herzen, dass dieses Volk oder diese Stadt, von der er sagt, ihr wart so nah dran, Gott ist euch so nah gekommen und ihr habt euch von ihm abgewandt. Und er sagt dann nicht, sei es drum. Gibt ja noch viele andere Städte und viele andere Völker und so. Nein, er schaut Jerusalem an und er weint. Er weint. Wie emotional darf eine Gemeinde sein? Und dann geht der Text noch weiter. Dann ist Jesus plötzlich im Tempel. Und er benimmt sich nicht so, wie vielleicht wir das tun und auch tun müssen, wenn man in eine große, schöne Kathedrale oder wie auch immer kommt, der man sich benehmen muss, weil es so ein heiliger Raum ist, eine heilige Atmosphäre ist. Nein, was Jesus macht ist, er treibt die Hände heraus, voller Zorn, voller Eifer für Gott. Seine Gefühle. Seinen Gefühlen lässt er freien Lauf. Der hält nicht mehr an sich, der sagt nicht, hoppla, also hier muss ich mich benehmen. So draußen vorm Tempel, da kann ich noch meinen Gefühlen vielleicht Lauf lassen, aber wenn ich denn mal in diesem Gotteshaus bin, dann muss ich mich benehmen. Ich weiß nicht, wie uns das geht, ja, wenn wir hier Sonntag für Sonntag in diesem Haus hineinkommen. Ob wir uns da auch vorher überlegen und fragen uns, wie müssen wir uns denn benehmen? Wie muss ich denn sitzen? Darf ich Emotionen zeigen im Gottesdienst? Darf ich mich aufregen? Darf ich erregt sein, so wie es Jesus war und dann auch das in die Tat umgesetzt hat? Nun, wir wollen jetzt nicht so weit gehen, dass wir hier einzelne Leute raustreiben oder so. Ganz und gar nicht. Also wir sind nicht mehr im Tempel Gottes, wo man die Händler heraustreiben müsste. Aber die Frage einfach, wie viel Emotionen lassen wir zu unter uns, in unseren Gottesdiensten, in unserem eigenen Christsein? Lassen wir uns so bewegen, wie sich ein Jesus hat bewegen lassen, von der Not der Menschen? Lassen wir es zu, dass wir uns bewegen lassen, so wie ein Paulus sich hat bewegen lassen von dem Schicksal Israels? Ich meine, jetzt könnte man noch weitergehen und könnte das so ein bisschen ausmalen und könnte sich überlegen, wie sähe denn nun eine Gemeinde aus, die sich so emotional bewegen lässt, so im Liebe-Lernprozess weiterschreitet. Also ich überlege mir das schon, Liebe geht nicht ohne Emotionen. So wenig wie eine Olympiade ohne Emotionen geht. Ich stelle mir das vor, ja, so ein Sieger, der durchs Ziel läuft und ganz ruhig und gelassen weiterschreitet und vielleicht zu seiner Sporttasche die nimmt und dann würdevoll aus dem Stadion geht. Also mal schauen, ja, wir können das ja mal machen. Vielleicht kann nächste Woche einer erzählen davon, dass er einen gesehen hat, der so aus dem Stadion herausgelaufen ist. Oder ist es nicht vielleicht doch so, dass die meisten oder die allermeisten versuchen, so hoch wie möglich zu springen, die Arme in die Höhe strecken und jubeln? Und auch die anderen, die verloren haben, ja? Gibt es da nicht auch die, die hemmungslos weinen, hemmungslos ihren Tränen Lauf lassen, weil sie enttäuscht sind, niedergeschlagen sind? Und das alles hat Platz in einem Olympiastadion. Und hier nun die Anfrage an uns, hat das auch Platz alles in unserer Kirche? Können da die einen jubeln und springen und können die anderen auch weinen? Und Paulus macht das hier, ja, Paulus kann das so sagen. Ich bin voller Trauer, empfinde tiefen Schmerz. Jesus wird einmal gefragt, Matthäus 22, was denn nun das größte Gebot sei. Und dann kann man das so ganz verkürzt sagen, Gott lieben, den Menschen, deinen Nächsten lieben. Aber Jesus fasst das etwas weiter, sagt, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und dann kommt noch, und mit deinem Verstand. Und das gehört zusammen, ja. Wir sind ja Menschen, wir sind ja nicht nur Verstandesmenschen. Obwohl, ich fürchte, dass gerade so in unserem Kulturkreis, ja, das besonders hervorgehoben ist. Und wir sind aber auch Menschen, die ein Herz haben, eine Seele haben, Empfindungen haben. Und das soll mit hineingenommen werden, sagt Jesus. Wenn du Gott liebst, dann gehört das alles mit dazu. Und ich bin froh, also wir haben ja die Musik in unseren Gottesdiensten. Und das ist ja auch, das ist wenigstens ein, ich sag mal, Ventil, ja, in das wir hineinlegen dürfen. Viel von unseren Emotionen, viel von unseren Gefühlen. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn wir Lieder singen, wo wir zu Tränen gerührt sind und wo wir das vielleicht auch spüren, dass uns das anspricht und dann vielleicht wirklich mal eine Träne kullert. Und ich kenne das auch, also dass man ein Lied singt und voller Freude ist und sich begeistert für Gott und für Jesus. Vielleicht so ein kleines Anekdötchen noch. Also ich habe das einmal erlebt. Ich habe als Student war ich in der Lüneburger Heide in Krelingen, dort in diesem geistlichen Rüstzentrum. Und da waren öfters auch Chöre zu Besuch. Und ich erinnere mich, also es ist eigentlich jetzt ja ein trauriges Beispiel, aber es ist so schön, es illustriert so schön. Also da war ein Chor gewesen, junge Menschen. Und die haben ein Lied gesungen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber es war etwa in dem Tenor halt, in dir ist Freude, ja, also so ein fröhliches Lied und die haben das mit einem stoischen Gesicht gesungen, das also, ist dann so aufgefallen, ja, dass die also ein fröhliches Lied sangen, voller Freude und Gott ist groß und herrlich und wunderbar und die sangen das und du hast gedacht, also was ist passiert, ja, wisst ihr eigentlich, was ihr singt? Und das war so eine Diskrepanz, ja, das hat nicht zusammengepasst. Und ich hoffe, dass wir einfach dahin kommen, dass wir wirklich dass wir uns ergreifen lassen von den Emotionen Gottes, von der Leidenschaft Gottes für die Menschen. Muss ich überlegen, was ich noch hineinbringe in diese Predigt. Paulus war von diesen Emotionen gepackt. Und dann hören wir zum Beispiel, als wenn er jetzt sich über Israel auslässt. Und vielleicht wundert sich manch einer und sagt, aber Paulus und Israel, ist Paulus nicht eigentlich derjenige, der für die anderen Völker von Gott auserwählt ist? Warum engagiert er sich so hier für Israel? Und dann wird das noch verwunderlicher, dies, was er hier nach Rom schreibt, wenn man weiß, was er einmal auf einer seiner Reisen erlebt hat, nämlich in Antiochien, in Pisidien, also es gibt so zwei Antiochien, in diesem Antiochien war er mit seinem Team sozusagen gekommen und dort ist er in die Synagoge gegangen, wie er das oft gemacht hat, hat gefragt, darf ich etwas Glaubensstärkendes weitergeben? Und die haben gesagt, klar, mach doch. Und dann hat er erzählt von der Geschichte Gottes, von Abraham angefangen und natürlich endet er bei Jesus und die sagen, gut, komm doch noch einmal, wir wollen noch mehr davon hören. Und dann beim zweiten Mal, da schlägt dann plötzlich die Stimmung um. Alles kann man nachlesen, mal in der Apostelgeschichte 13. Und da schlägt die Stimmung um und plötzlich sind also die Gemeindeleiter dort, die jüdischen Gemeindeleiter, sind gar nicht mehr erbaut darauf, diesen Paulus zu hören, mehr davon zu hören. Sie merken, worauf das hinausläuft. Und sie schicken Paulus und seine Begleiter nach draußen. Und dann ist Paulus wieder solch ein emotionaler Mensch, ganz in den Spuren Jesu. Und er sagt, nun, ihr habt das hier in der Synagoge, es ist immer mein Anliegen, dass ihr es zuerst hört. Aber nun gehe ich zu den nichtjüdischen Völkern. Und was er da in Antiochien sagt, das war sozusagen ja aus der Situation heraus, so vielleicht wie es auch uns oft geht, wenn wir voller Freude auch und vielleicht voller Mut andere Menschen auf unseren Glauben hin ansprechen, wenn wir etwas weitergeben wollen und dann ist die Reaktion eben die kalte Schulter. Und dann sind wir vielleicht auch an dem Punkt, wo Paulus hier in Antiochien war, dass er sagt, um es mal salopp zu sagen, ihr könnt mir gestohlen bleiben. Und doch, und das ist das Schöne, kann man hier im Römerbrief nachlesen, das ist ja aus der Situation heraus gesagt gewesen, was Paulus da gesagt hat. Sein Tiefstes ist, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, sagt er in Kapitel 9 und Kapitel 10, damit möchte ich enden, sagt er. Liebe Brüder, ich wünsche mir sehnlichst und ich bitte Gott inständig, dass auch mein Volk den richtigen Weg zu Gott findet. Und ich erlebe das oft, ja da, wo wir vielleicht mit unserer Leidenschaft, mit unseren Emotionen bei den Menschen nicht die Wirkung hervorrufen, die wir gern hätten. Unsere Freude ist nicht ansteckend, unser tiefes Mitgefühl findet nicht den Widerhall. Da können wir den Weg des Paulus gehen, den er hier geht im Römerbrief. Er sagt, ich empfinde mit diesem Volk, ich wünsche mir nichts sehnlichster, als dass dieses Volk Gott kennenlernt und ich bete inständig darum. Das ist ein Weg, wo unsere Emotionen auch hineinmünden dürfen. Wir dürfen leidenschaftlich beten, leidenschaftlich Gottesdienste feiern, leidenschaftlich Gemeinde sein. Das ist die Gemeinde, mit der Gott ja, seinen Weg weitergehen möchte, den er mit Jesus und mit Paulus begonnen hat. Leidenschaftliche Gemeinde. Lachen und weinen. Nun wollen wir singen. Ich denke, das passt. Welches Lied singen wir? Herz und Herz vereint zusammen. Die Herzen, das ist es, die es gilt, sich füllen zu lassen von Gott mit Freude und mit Leid. Amen.